Die Nacht vom 5. auf den 6. Juni 2010 ist eine unruhige. Ich liege neben Katharina in meinem Bett im Studentenwohnheim in Hannover und kann nicht wirklich schlafen. Ich starre an die Decke und frage mich, wie ich verhindern kann, dass sie morgen früh mit mir Schluss macht. Denn dass das passieren wird, ist so sicher wie der Kater nach einer durchzechten Nacht. Genau wie ein paar Jahre zuvor bei Fanny spüre ich einfach, dass es ungebremst dem Ende entgegengeht. Dafür habe ich einen sechsten Sinn. Scheiße. Und dass sich Katharina trotzdem löffeln lässt, macht den sicheren Abschied nur noch schlimmer. Ich wimmere in mich hinein und schlucke die Tränen herunter. Ich denke, reiß dich zusammen, Patrick. Dafür ist morgen noch Zeit, wenn sie im Zug zurück nach Berlin sitzt und du für immer allein sein wirst. Ich schmiege mich also an meine Noch-Freundin und versuche, sie sanft zu wecken. Denn was wäre noch bittersüßer als Abschiedssex? Richtig, nichts. Wenn schon ein Ende, dann eines mit Pauken und Trompeten. Doch Katharina schläft tief und fest oder tut zumindest so. Okay, ich stelle meine Wachmachversuche ein, drehe mich von ihr weg und blicke auf den Spalt zwischen den Vorhängen. Dahinter Dunkelheit. Was für eine Metapher, denke ich, und schließe die Augen. Doch schlafen werde ich diese Nacht trotzdem nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Jahr meines Lebens. Mein Name ist Patrick Steller und heute geht es um das Jahr 2010.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Ich dachte, ich fange zur Abwechslung mal in medias res an. Mitten im Jahr 2010, mitten im schwierigsten, aufwühlendsten, hektischsten und irgendwie auch verrücktesten Sommer meines Lebens. Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Wissen von heute muss ich sagen, dass ich damals vor einer Zäsur stand. Denn die meiste Zeit hatte sich mein Leben bis hierhin wie eine Ansammlung von Höhepunkten mit nur gelegentlichen Tiefschlägen angefühlt. Die Betonung liegt hierbei natürlich auf angefühlt. Denn wie die vielen Folgen zeigen, die ich schon für diesen Podcast aufgenommen habe, war da ja schon immer mehr Dunkelheit und Trauma und Zukunftsangst, als ich vorher dachte. Ein Hoch also auf die Kunst des Verdrängens. Aber ich will es nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist, deshalb noch einmal zurück zum Gedanken von eben. Die meiste Zeit hatte sich mein Leben bis hierhin wie eine Ansammlung von Höhepunkten mit nur gelegentlichen Tiefschlägen angefühlt. Aber in den Jahren nach dem Ende mit Katharina eher wie eine Ansammlung von Tiefschlägen mit gelegentlichen Höhepunkten. Und was mir tatsächlich erst in diesem Moment auffällt, das, was ich gerade gesagt habe, ergibt auch mathematisch Sinn. Im Trennungssommer 2010 war ich 27 Jahre alt. Mit 13 habe ich das erste Mal ein Mädchen geküsst, also 14 Jahre zuvor. Damals begannen quasi meine zumeist lustigen, amorösen Abenteuer. Und seit besagtem Trennungssommer 2010 sind Stand heute ja wieder 14 Jahre vergangen. Und Junge, Junge, die ersten 14 Jahre Liebe, Sex und Zärtlichkeit haben definitiv mehr Spaß gemacht als die zweiten 14 Jahre. Okay, das war jetzt natürlich stark vereinfacht, denn es war ja immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei mir und irgendwoher müssen die Depressionen ja auch kommen. Aber wenn wir im Jahr 2010 bleiben, dann war mir damals schon klar, als Katharina sagte, es tut mir leid, aber ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, Patrick. Ich fühle die Liebe nicht mehr richtig. Ich hoffe, du kannst das irgendwann verstehen und wir können Freunde bleiben, denn ich mag dich sehr, sehr gerne, aber ich möchte eben nicht mehr mit dir zusammen sein. Und wie gesagt, als sie mir das so in etwa mit diesem Wortlaut sagte, wusste ich sofort, fuck, die nächsten Monate werden anstrengend. Ach was Monate, Jahre. Und am Ende sollte ich ja recht behalten. Es sollte tatsächlich ziemlich lange dauern, bis ich das Beziehungsaus zwischen Katharina und mir so wirklich verdaut hatte und es ad acta legen konnte. Im Grunde genommen ist es erst passiert, als ich Natalie im Herbst 2017 kennenlernte. Ausgerechnet Natalie. So, und darum wird es in dieser 8 letzten Folge von Das Jahr meines Lebens gehen. Um Katharina und Patrick und das Ende einer großen Liebe, die ich beim letzten Mal ja schon als meine große Liebe bezeichnet hatte. Sorry, Fanny. Aber natürlich will ich nicht nur davon erzählen, denn es ist noch so viel mehr in jenen 12 Monaten passiert. Sogar direkt, nachdem Katharina mit mir Schluss machte. Doch bevor wir uns all diese Anekdoten widmen, wie immer der Disclaimer zu Beginn einer jeden neuen Folge. Alles, was ich heute erzähle, werde ich so objektiv und wahr wie möglich und so umfassend wie nötig erzählen. Die Namen und ein paar biografische Details der handelnden Person sind bis auf ein paar Ausnahmen verfremdet, denn ich will hier ja auch niemanden in die Pfanne hauen, außer vielleicht mich selbst. Also, ich habe es vorhin schon erwähnt. Im Jahr 2010 wurde ich im April 27 Jahre alt. Ein besonderer Geburtstag. Nicht, weil ich so alt wie Kurt Cobain, Amy Winehouse oder Janis Joplin wurde, nein, sondern weil ich 2010 genauso alt war wie meine Eltern, als sie meinen Bruder und mich ins Auto und alles aufs Spiel setzten, um noch vor dem Mauerfall in den Westen zu fliehen. Während meine Eltern also mit 27 etwas wirklich Krasses, Lebensveränderndes und Großartiges geleistet haben, war ich mit meinen 27 Jahren gefühlt ein Versager. Ich habe nochmal studiert, um vor den Härten des Arbeitsmarktes zu fliehen. Ich hatte on top keine Ahnung, was ich nach diesem Masterstudium beruflich machen sollte. Und dann trennt sich auch noch Katharina nach 4,5 Jahren Beziehung von mir. Das alles fühlte sich scheiße an. Denn eigentlich dachte ich auch damals immer, Katharina und ich, wir heiraten irgendwann einmal, wenn wir so Ende 20, Anfang 30 sind und machen mindestens 3 Kinder, eventuell sogar 4. Auf jeden Fall genug, um eine Band zu gründen. Eine Idee, die wir übrigens beide gut fanden. Denn wenn wir zusammen Musik gemacht haben, 2 Stimmen und eine Gitarre, dann war das immer Magic. Was leider im Nachhinein betrachtet viel zu selten passiert ist. Und trotz dieses simplen Plans kam dann doch alles anders in den 4,5 Jahren mit ihr. Ich wurde damals also 27 Jahre alt und war optisch in meiner sexy intellektueller Ära. Meine Haare waren dunkelblond, ohne einen Hauch grauer Strähnen und sie waren modisch schief geschnitten, denn ich hatte notgedrungen meine Friseuraversion überwunden. Ich trug eine schwarz umrandete Brille, einen kurzgeschnittenen Bart und hatte immer diesen melancholischen Ausdruck in den Augen, auf den die Frauen ja bekanntlich stehen. Das Bilderarchiv aus diesem Jahr ist dünn. Es war die Zeit der kaputten Festplatten, die mich viele, viele Handyfotos gekostet hat, was mich immer noch traurig macht, denn ich habe tatsächlich gar kein Katharina-Foto aus diesem Jahr mehr. Und auch von meinen MitstudentInnen habe ich nur wenige Bilder mit Hilfe meiner alten Facebook-Seite retten können. Wenn ich die Leute von damals sehen will, muss ich mir eher Videomitschnitte anschauen, die wir für unsere Uni-Projekte erstellt haben. Mitschnitte auf selbstgebrannten DVDs. Und ich habe hier keinen DVD-Player mehr. Es ist also sehr schwer heutzutage. Doch hören wir uns an, was ich im spärlichen Bilderarchiv gefunden habe. Ende Mai gab es eine Familienfeier in Gardelegen. Den Anlass weiß ich nicht mehr so recht, aber es muss etwas mit der väterlichen Seite meiner Verwandtschaft zu tun haben. Denn die Familie meiner Mutter war nicht dabei. Dafür ein paar Cousins und Cousinen, Großcousins und Großcousinen und viele Leute, die ich nicht ohne fremde Hilfe zuordnen könnte. Am Tag der Feier selbst hatte mein Bruder Geburtstag und wurde 23 Jahre alt. Und abends gewann Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest. Ich weiß noch, wie es mich tierisch aufgeregt hat, dass irgendwann gegen Mitternacht mein DJ-Onkel Jochen zum Mikrofon griff, um allen von Lenas Sieg zu erzählen. Es nervte mich und ich wurde ausfallend, weil ich die Show parallel aufzeichnen ließ, um sie mir am nächsten Tag genüsslich reinziehen zu können. Besonders das Ausfallendwerden war mir im Nachhinein ziemlich peinlich, da ich quasi von 0 auf 100 komplett eskaliert bin. Und eigentlich war die Ansage von Jochen nicht der Auslöser meiner Wut, sondern nur die Initialzündung. Ich glaube, in Wirklichkeit war ich sauer, enttäuscht und wütend, weil ich schon wieder alleine und katharinalos auf einer Familienfeier war, wie so oft in den Monaten zuvor, und mich da alle über sie ausgefragt haben. Und gleichzeitig spürte ich wahrscheinlich auch, dass sie bald mit mir Schluss machen würde. Deshalb war es natürlich nicht okay, an diesem Partyabend so sehr auszuticken. Auf den Fotos, auf denen ich mit meiner Familie und meinen Lieblingscousins und Cousinen posierte, grinse ich. Und auf den Fotos von der Tanzfläche pose ich wie ein Partytier. Aber wenn man genau hinsieht, lachen meine Augen auf den meisten Fotos nicht mit. Was haben wir noch? Ein paar wenige Bilder vom Public Viewing in Hannover. Denn im Sommer 2010 gab es ja eine Fußball-WM in Südafrika, die allen Menschen wahrscheinlich noch aufgrund des Dauergetrötes der Vuvuzelas im Gedächtnis geblieben ist. Auf den Fotos bin ich mit ein paar Leuten aus dem Studium unterwegs und über das Studium werde ich später auch noch erzählen. Dann gab es nach der WM Anfang August noch eine große Sommerparty bei meinen Eltern. Und wie es sich für eine echte Sommerparty gehört, war der gesamte Rasen im Garten mit feinstem Sand bedeckt. Das war eine verrückte Idee meines Vaters. Und ursprünglich sollte der Sand da auch nur bis zum Herbst liegen bleiben, weil der Rasen darunter eh ausgetauscht werden musste. Aber am Ende dauerte es doch 3 ganze Jahre, bis aus dem Sandgarten wieder ein normaler Garten wurde. Es war aber eine gute Zeit, weil, keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich mag ja Strandbars. Und immer wenn ich damals bei meinen Eltern zu Besuch war, hatte ich quasi eine private Strandbar zur Verfügung. Das war schon cool. Für mich persönlich aber war die Sommerparty 2010 ein schwieriges Event. Viele, viele Freunde meiner Eltern aus Stahnsdorf und Gardelegen waren da und allen musste ich erzählen, dass Katharina vor kurzem mit mir Schluss gemacht hatte, weil sich die Leute natürlich auch nach meinem Wohlbefinden erkundigten und so Sachen wie »Und, wie läuft's mit Katharina?« oder »Wo ist eigentlich Katharina? Wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen« gesagt haben. Und dann natürlich auch das »Ach schade, Katharina war so ein tolles Mädel« in unzähligen Variationen. Wie gesagt, das Fotoarchiv für dieses Jahr ist dünn, deshalb habe ich ansonsten nur noch ein paar Bilder von Weihnachten hier vor mir auf dem Bildschirm. Nichts Spektakuläres, außer dass ganz viel Schnee überall rumlag. Das sah damals schon malerisch aus, als ich zu den Winterferien aus Hannover nach Stahnsdorf fuhr. Soweit zu den Fotos. Bevor ich jetzt gleich wirklich in die große Katharina-Schlussmach-Geschichte einsteige, möchte ich noch schnell meine Chronistenpflicht erfüllen und euch den Musikzusammenschnitt und die Weltnachrichten des Jahres in kurzer und knapper Form präsentieren. Beides gehört ja zu diesem Podcast wie das Schalalalalala zum Jahr meines Lebens-Song. Ähnlich wie der 2011er Chartmix ist auch der 2010er Chartmix sehr poppig und mainstreamig geworden. Obwohl ich alles unternommen habe, damit das nicht passiert. Aber in diesem Jahr ist tatsächlich wenig gute Gitarrenmusik veröffentlicht worden. Deshalb müssen wir uns jetzt einen Zusammenschnitt der Poplieder aus dem Jahr 2010 anhören, die ich trotz allem aber damals besonders beim Weggehen gehört habe. No shame also.
Just kinda coming around.
Okay. Alle Lieder aus dem Chartmix sind wie immer in den Shownotes der Folge aufgelistet. Kommen wir jetzt noch kurz und knapp zu den Weltereignissen. Es ist wie immer eine kleine, große Shitshow. Denn das Jahr 2010 war geprägt von einem Erdbeben in Haiti, bei dem etwa 220.000 Menschen starben und 1,3 Millionen Menschen obdachlos wurden. Es gab auch schwere Überschwemmungen in Pakistan, von denen über 14 Millionen Menschen betroffen waren. 1.738 Menschen starben, 2 Millionen wurden obdachlos. Und für die USA wurde die Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko zur schlimmsten Ölkatastrophe in ihrer Geschichte. Und in Deutschland starben in einem Gedränge auf der Love Parade in Duisburg 21 Menschen und mindestens 652 wurden verletzt. Eine Tragödie, die, wie sich später herausstellte, leicht hätte verhindert werden können, wenn die geldgierigen Veranstalter, absichtlich ungegendert, bei der Planung ihren Verstand eingeschaltet hätten. Fucking hell. Und dann gab es noch nicht einmal Gefängnisstrafen oder irgendwelche ernsthaften Konsequenzen für diese Arschlöcher. Aber es gab natürlich auch gute Sachen, die passiert sind. Zum Beispiel das sogenannte Wunder von Chile, bei dem 33 Bergleute nach einem Grubenunglück in San José nach 69 Tagen in der Dunkelheit geborgen werden konnten. Hier musste also niemand sterben. Außerdem wurde Sebastian Vettel zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Random. Okay. Zurück zu den persönlichen Geschichten. Zurück zur größten Geschichte dieses Jahres. Katharina und ich gehen getrennte Wege. Und das kam so. Ich habe im Vorfeld dieser Folge wirklich ausgedehnte Expeditionen in die hintersten Ecken meines Gedächtnispalastes unternommen und habe dennoch so gut wie nichts gefunden. Nur noch an die letzte Nacht in Hannover, die ich bereits im Intro nacherzählt habe, habe ich einigermaßen lebhafte Erinnerungen und an die unmittelbare Zeit danach. Weil damals natürlich alles so dramatisch und emotional war. Aber was die ersten Monate des Jahres betrifft und vor allem, was da passiert ist zwischen uns, wie oft wir uns gesehen haben, was wir unternommen haben und sowas, keine verdammte Ahnung. Und das macht mich traurig. Weil ich auf jeden Fall noch weiß, wie ich mir damals nach dem Schlussstrich immer wieder Gedanken über diese oder jene Situation aus der Vergangenheit machte, bei der ich mich vielleicht hätte anders verhalten müssen oder etwas anderes hätte sagen müssen, damit ich mit Katharina zusammengeblieben wäre. War natürlich Quatsch. Und vielleicht ist es auch gut, dass inzwischen vieles im Rückspiegel der Zeit verschwunden ist. Denn nur noch einmal danach habe ich mich so ohnmächtig und ja irgendwie auch nicht überlebensfähig gefühlt, nachdem eine Beziehung geendet war. Aber ich versuche trotzdem mal, mich gedanklich in die ersten Monate von 2010 zurückzuversetzen. Ich vermute, dass wir größtenteils eine Telefonbeziehung hatten. Ich war ja in Hannover und Katharina wohnte in Berlin und machte weiterhin ihr Volontariat an der EMS, also der Electronic Media School für JournalistInnen in Potsdam-Babelsberg. Aus diesem Grund war sie ja im Herbst 2008 aus Hamburg weggezogen und hatte uns dadurch in die zweite Fernbeziehung geschickt. Nur damit keine Missverständnisse auftreten, 2008 wohnte ich auch noch in Hamburg. 2008 vor der Fernbeziehung war also alles toll gewesen. Die Entfernung Berlin-Hannover war machbar, aber trotzdem auch weit genug, dass man sich eigentlich nur an Wochenenden sehen konnte. Und ich weiß noch, dass Katharina durch ihr Volo immer wieder in immer anderen Redaktionen hospitieren musste. Und eher ein bisschen öfter bedeutete das auch, Schichten am Wochenende zu übernehmen, denn die Nachrichtenwelt kennt ja keinen freien Samstag und Sonntag. Also konnte es auch mal 3-4 Wochen dauern, bis wir uns treffen konnten. Wir haben uns also wenig in echt gesehen, mochten aber immerhin das Telefonieren. Gerne auch stundenlang, quasi so richtige Telefondates. Denn wir mussten uns ja auch up to date halten, was bei uns gerade so passierte. Wir mussten uns Namen von Leuten merken, die plötzlich ganz wichtig geworden sind, die wir aber niemals zu Gesicht bekommen würden. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich an niemanden aus ihrer Volo-Klasse. Und ich erinnere mich auch nur ganz schwammig an einen ihrer beiden WG-Mitbewohner. Ich erinnere mich aber nicht daran, dass wir mal in Berlin zusammen mit ihren neuen Freundinnen und Freunden unterwegs gewesen sind. Und an gemeinsame Abende in Hannover mit meinen Masterleuten erinnere ich mich auch nicht. Auch wenn ich natürlich weiß, dass sie mindestens ein-, zweimal bei irgendwelchen Partyabenden dabei gewesen sein muss, denn meine Freundin May, die damals mit mir den Master studiert hat, kann sich noch gut an Katharina erinnern. Es gab damals also keinen echten Alltag mehr zwischen uns. Wir haben keine gemeinsamen Erinnerungen gesammelt, sondern haben uns gegenseitig Bericht erstattet, was gerade so passierte. Wahrscheinlich war ich auch eifersüchtig auf irgendeinen neuen besten Freund aus dem Volo. Ich meine, bestimmt, denn das würde passen. Ich war ja damals nicht der gechillteste Beziehungsmensch. Erst ab der Familienfeier Ende Mai, von der ich vorhin schon erzählt hatte, werden die Erinnerungsfetzen ein bisschen größer. Ich war da, wie gesagt, ohne Katharina und war pöbelig und gereizt. Und das Wochenende darauf kam sie tatsächlich mal wieder zu Besuch nach Hannover. Später hat sie mir erzählt, dass sie nicht geplant hatte, an diesem speziellen Wochenende mit mir Schluss zu machen, aber dass sie die Gedanken an ein Ende schon länger mit sich herumtrug. Ich glaube, es war ein bisschen klemmig, als wir uns am Samstagvormittag am Hauptbahnhof begrüßt haben. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie vertraut, aber gleichzeitig auch so, als würde man sich hier zum ersten Mal sehen und noch nicht so richtig wissen, wo die Grenzen beim Gegenüber liegen. Also quasi, ob man sich lange umarmen darf, Händchen halten darf oder küssen darf. Wahrscheinlich hat mein Magen rumort und ich konnte nichts essen und habe Katharina trotzdem in irgendein Restaurant geschleppt, vielleicht zu einem Italiener, wo wir dann im Beilagensalat herumgestochert und Mäusebisse von der Pizza genommen haben. Vielleicht sind wir abends ins Kino gegangen, vielleicht spazieren und was trinken. Ich meine, es war ja Juni, Sommer und die Sonne hat gestrahlt. Höchstwahrscheinlich haben wir dann doch irgendwann den Mut gefunden, um über das klemmige Gefühl zwischen uns zu sprechen. Katharina hat bestimmt angedeutet, dass sie sich unwohl fühlt, so wie es gerade läuft. Und ich habe ihr bestimmt gesagt, dass ich es auch gerade nicht so schön finde und mir wieder mehr echte Zusammensein-Zeit wünsche. Weshalb ich uns auch im Vorfeld Tickets für die Band Jupiter Jones besorgt habe, die bald im Che Heinz spielen würden, unserem Lieblingsclub. Wobei, bald ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Das Konzert soll am 18. März 2011 stattfinden. Katharina hat in dem Moment wahrscheinlich gedacht, ich bezweifle, dass ich da noch da bin, aber sie hat mich umarmt und sich bedankt. Und später am Abend heißt es dann Zähne putzen, Pipi und ab ins Bett. Flüchtiger Gute-Nacht-Kuss auf die Lippen und ein letztes Mal nebeneinander liegen und rasende Gedanken aushalten. Am nächsten Morgen dann ein Mäusefrühstück, bei dem keiner von uns beiden irgendwas herunterbekommt. Katharinas Tränen, als sie mir sagt, dass sie mich nicht mehr liebt und keine Zukunft mehr für uns sieht. Meine Tränen, als ich das höre. Meine schwere Zunge, die versucht, Gründe zu verbalisieren, dass es bestimmt bald wieder besser wird, wenn sie dem Ganzen hier noch eine Chance gibt. Das Gefühl der großen Leere, als sie den Kopf schüttelt und ein »Tut mir leid« haucht. Das Gefühl, ohnmächtig zu werden, auch weil ich schon seit über 24 Stunden nichts Substanzielles mehr gegessen habe. An all das erinnere ich mich leider noch zu gut. auch an die Verabschiedung an der Tramhaltestelle, da wir es beide für unmöglich halten, die 20 Minuten zum Hauptbahnhof nebeneinander und doch allein vor uns hin zu schluchzen, um dann am Bahnsteig noch einmal ganz tief in den Schmerz gehen zu müssen. Nein, lieber will ich allein an der Tramhaltestelle sitzen bleiben und die angebrochene Zigarettenschachtel leer rauchen. Und die nächste. Und die nächste. Ich erinnere mich auch daran, dass sie bei der letzten Umarmung vor lauter schlechtem Gewissen vorschlägt, dass wir doch Freunde bleiben könnten und ich darauf antworte, erstmal nicht. Und dann ist da nur noch die große Schwärze. Die Stille hat mich damals wahnsinnig gemacht. Die Stille, als ich das erste Mal nach dem Schlussmachgespräch alleine in meinem Zimmer saß und mich plötzlich nicht mehr bewegen konnte, mich nicht ablenken konnte und gerade einmal ein kurzes Telefonat nach Hause zustande brachte, ohne mein Handy im Meer der Tränen ertränken zu müssen. Die scheiß Kopfschmerzen vom Dauerweinen, die absolut unberechtigte Hoffnung auf einen Anruf oder ein Klopfen an der Zimmertür, weil Katharina es sich doch anders überlegt hatte. Das Warten aufs Aufwachen, weil das hier ja ganz offensichtlich ein Albtraum war. Junge, Junge. Gott sei Dank hatte ich aber noch 2-3 Wochen Vorlesungen und Seminare vor den Sommerferien vor mir, also musste ich mich am folgenden Montagmorgen aus dem Bett wuchten und zur Hochschule schleppen. Meine MitstudentInnen waren sofort zur Stelle, als sie mich wie Falschgeld durch die Gänge schleichen sahen. Bella, May, Mayra, Susanne, Alisa, Jill. Von den Mädels gab's verbale Streicheleinheiten und unendliche Geduld während meiner Tränenmonologe. Kevin, Jan, Nikolas, die Jungs leisteten mir Gesellschaft, wenn ich die Bier- und Schnapsreserven in den hannoverschen Bars leer trinken wollte. Und auch sie hatten unendliche Geduld, wenn ich vor mich hin monologisierte. Ja, wir waren in dem Dreivierteljahr seit Studienbeginn eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Jedenfalls empfand ich das damals so. Besonders Susanne und ihr Freund Henning, der nicht mit uns studierte, nahmen mich in ihre Mitte. Am Freitag nach dem Ende mit Katharina begann ja die Fußball-WM und ich habe das Auftaktspiel und die meisten anderen Spiele mit diesen beiden und auch mit anderen KommilitonInnen geschaut. Entweder bei irgendjemandem zu Hause oder beim Public Viewing. Blöderweise musste ich dabei natürlich immer wieder daran denken, wie ich mit Katharina den WM-Sommer 2006, der ja gleichzeitig unser erster gemeinsamer Sommer gewesen war, durchgefeiert hatte. Was für ein Kontrast. Ansonsten habe ich weiterhin erstmal wenig gegessen und zwischen den Fußballspielen in den Abgrund meiner Zukunft gestarrt. Ja, es fühlte sich damals halt alles sehr dramatisch an. Die ersten beiden Wochen der Nach-Katharina-Ära waren zäh. Besonders die Nächte zogen sich, wenn ich mich allein im Bett herumwälzte. Und immer öfter spazierte ich mit ein paar Bierbüchsen im Rucksack durch die Nacht und hörte Hörbücher, anstatt zu schlafen, weil ich einfach keine Ruhe fand. In der Woche danach, am Mittwoch, dem 23. Juni, hatte ich die letzte Vorlesung in Medienrecht vor den Sommerferien. Medienrecht war langweilig gewesen, das ganze Semester schon. Die Dozentin war spröde, die Themen furztrocken. Normalerweise ließ ich das alles über mich ergehen und spielte heimlich Fußballmanager auf dem iBook, doch an jenem Mittwoch war ich in Pöbellaune. Ja, ich war dauer-hangry, weil ich immer noch wenig gegessen hatte. Also riss ich zynische Witze, kommentierte das Gehörte und probierte mich als sitzender Stand-up-Komiker. Alles natürlich nur in Flüsterlautstärke, denn ich gab diese Impromptu-Show ja nur für meine Banknachbarin. Sie hieß Nike. Und Nike machte den Fehler, gleich über meinen ersten Witz zu kichern. Das spornte mich in meiner Pöbellaune natürlich an. Man muss dazu wissen, dass Nike damals PR im Bachelor studierte. Das heißt, sie war ein paar Jahre jünger als ich. Ich glaube 22. Und sie wollte sich schon in jungen Jahren ihr Leben versauen, denn für uns Journalismusstudierende waren die Leute, die sich für PR begeistern konnten, ja wie Wesen von einem fremden Planeten. Aber okay, sie lachte über meine Witze. Das machte sie sympathisch. Interessanterweise saß sie schon das gesamte Semester mit mir in den Medienrechtsvorlesungen, aber bis zu diesem Mittwoch war sie mir nie aufgefallen. Gut, sie saß damals auch zufällig das erste Mal neben mir und war tendenziell eher eine von den Unscheinbaren. Die, die selten lächeln und immer von Vorlesung zu Vorlesung hetzen mit einem Stapel Bücher unter den Armen. Die, die niemals auffällige Klamotten tragen oder sich groß schminken. Wobei, ich stehe ja auf den Natural Look und irgendwie fand ich Nike an jenem Mittwoch auch ein bisschen niedlich mit ihrem schüchternen Lächeln und den großen braunen Rehaugen, die zwischen einer herausgewachsenen brünetten Ponyfrisur hervorlugten. Sie war blass und hatte Sommersprossen, sie war anderthalb Köpfe kleiner als ich, hatte eine zierliche Figur und trug lieber Kleider als Hosen. Und ein paar Tage später habe ich sie auch mit einem Messi-Bun auf dem Kopf gesehen. Ihr ahnt jetzt sicherlich, worauf das Ganze hier hinausläuft, oder? Ich an diesem Mittwoch im Juni 2010 aber nicht. Und überhaupt, mein Beuteschema war damals Katharina. Ist Katharina. Auf jeden Fall dachte Nike, dass ich knallhart mit ihr flirten würde und ich dachte, dass ich hier einfach nur ein armes Mädel voll laberte, um die langweilige Medienrechtvorlesung zu überstehen. Besagte Vorlesung war dann auch irgendwann vorbei und Nike verabschiedete sich mit einem kurzen Lächeln. Als sie aus dem Raum verschwunden war, tippte mir von hinten jemand auf die Schulter. Ich drehte mich um und blickte in die erwartungsvollen Gesichter von Susanne und May. Beide hatten hinter mir gesessen und alles mit angesehen und vor allem angehört. Ihr beiden wart ja niedlich, meinte May. Und Susanne sagte, du hast ja ganz schön heftig geflirtet, fand ich gut. Ich war überrascht, denn wie gesagt, wenn ich flirte, kriege ich das meistens gar nicht mit. Und das sagte ich den beiden auch. Typisch Mann, kam von May. Und Susanne sagte, geh was trinken mit ihr. Ich, warum denn das? Ich hab doch ein gebrochenes Herz. Und Susanne dann, ja, das kannst du auch gerne haben, aber so ein Date für zwischendurch lenkt dich ab. Du musst ja nicht nur die ganze Zeit herumtrauern, du darfst auch ein bisschen Spaß haben. May pflichtete ihr bei. Das hat mir auch immer gut getan, wenn ich plötzlich wieder Single war. Im Englischen gibt es ja die Bezeichnung Rebound Girl oder Rebound Guy für das nächste Abenteuer nach einer Beziehung, das nur dazu da ist, um das daniederliegende Selbstwertgefühl aufzupäppeln. Mit Sex und so. Und Susanne und May waren der Meinung, ich sollte das mal ausprobieren, weil mich Nike angeblich die ganze Zeit angeschmachtet hätte, fanden jedenfalls die beiden. Also sagte ich, fuck it, okay. Ich mach's. Erst einmal musste ich aber ihren Namen herausfinden, denn ich habe sie zwar schon die ganze Zeit hier Nike genannt, aber wir hatten uns damals während der gesamten 90-minütigen Vorlesung nicht einander vorgestellt. Also ging ich nach vorne zum Dozentinnenpult und warf einen Blick auf die Anwesenheitsliste, die wir immer vor den Vorlesungen ausfüllen mussten. Ich hatte Glück, denn es war kein Vordruck in alphabetischer Reihenfolge, sondern die Dozentin hatte nur ein leeres, weißes Blatt Papier ausgegeben, auf dem alle ihren vollständigen Namen in Druckbuchstaben notiert und eine Unterschrift daneben gesetzt haben. Cool. Ich blickte auf das Blatt und den Namen, der über meinem stand. Nike Müller-Meyer-Schmidt oder so. Ist ja auch egal, denn Nike ist ja offensichtlich nicht ihr echter Name. Hier in diesem Podcast meine ich. Nachdem ich also wie ein echter Sherlock Holmes an ihren Namen gelangt war, öffnete ich Facebook, fand sie Gott sei Dank und schrieb ihr eine Nachricht. Hey, sorry, dass ich manchmal ein bisschen schüchtern bin, sonst hätte ich dich nämlich schon am Ende der Vorlesung gefragt, ob du morgen Abend Lust hast, mit mir was trinken zu gehen, weil ich fand es heute echt lustig und schön mit dir. Irgendwie sowas in der Art habe ich geschrieben, natürlich mit Formulierungshilfe von Susanne und May. Auf jeden Fall antwortete mir Nike recht schnell und am nächsten Abend hatten wir tatsächlich ein Date. Auf dem Dach eines Parkhauses, wo sich eine Strandbar versteckte. Vor 18 Tagen hatte Katharina mit mir Schluss gemacht. Katharina, die große Liebe, Katharina, the one who got away. Und schon habe ich ein Date mit Nike? Krass, oder? Aber sie sieht an diesem Abend auch wirklich zauberhaft aus, als wir uns mit einer Umarmung und Küsschen links, Küsschen rechts auf die Wangen begrüßen. Sie stellt sich dabei auf ihre Zehenspitzen und ich finde das süß. Sie hat ein dunkles Sommerkleid mit floralem Muster angezogen, darüber eine leichte Jeansjacke. Ihre Haare trägt sie in einer lässigen, fast schon Messi-Bun-artigen Hochsteckfrisur. Den Pony bändigt sie mit einem Haarband, das wie eine geflochtene Haarsträhne aussieht. Und sie trägt Glitzer im Gesicht und riecht verdammt gut. In diesem Moment werde ich dann nervös, denn ich habe plötzlich wieder Susannes Worte im Ohr. Patrick, die hat dich die ganze Zeit angeschmachtet. Jetzt erst merke ich, wie recht sie gestern hatte, denn Nike hat sich hier definitiv 10.000% mehr Mühe mit ihrer Erscheinung gegeben als ich. Ich nämlich trage abgerockte Jeans, ein zu oft gewaschenes Bandshirt und eine olivgrüne Übergangsjacke. Okay, wenn man wohlwollend sein will, sehe ich so ein bisschen wie ein verwegener Abenteurer aus. Und Nike scheint sich an diesem Abend für eine wohlwollende Haltung meinem Outfit gegenüber zu entscheiden. Gut. Wir suchen uns einen Platz im Sand, denn die Sitz- und Liegegelegenheiten sind alle besetzt. Die meisten Leute starren auf einen Fernseher, denn an diesem Abend spielt Kamerun gegen die Niederlande. Normalerweise würde ich ja mitstarren, denn ich versuche bei großen Fußballturnieren stets jedes Spiel zu sehen, aber in diesem Fall ist mir der Fußball egal. Ich will Nike gerne kennenlernen. Doch es ist schwer. Sie ist wirklich schüchtern. Und das Ganze kippt recht schnell in so eine Interviewsituation, bei der ich Frage um Frage stelle und sie mit jeder Antwort eingeschüchterter wirkt. Als würde ich irgendwelche unangenehmen Wahrheiten aus ihr herauspressen wollen. Zum Glück fällt mir das irgendwann auf und ich kann die Situation mit ein paar kecken Sprüchen wieder entspannen. Aber beim zweiten Gin Tonic haben wir dann unseren Groove gefunden. Es ist ein gutes Gespräch, glaube ich. Auf jeden Fall verliere ich kein Wort über Katharina, klar. Und nach dem dritten Gin Tonic wird sogar die Strandliege neben uns frei, die jetzt nicht sonderlich viel Platz bietet, sodass wir ganz eng zusammenrücken müssen, als wir auf dem Rücken liegen und in die Sterne schauen. Romantisch, oder? Und es wird noch romantischer, denn ich erzähle ihr Geschichten zu den Sternbildern, die da oben leuchten. Nike ist beeindruckt, auch wenn wir beide wissen, dass keine meiner Geschichten auch nur im Entferntesten der Wahrheit entspricht. Aber hey, das ist übrigens Cassiopeia, das Himmelsweh und da in der Nähe ist der große Wagen. Das kann ja jeder sagen. Nachdem ich sämtliche Geschichten auserzählt habe und wir insgesamt schon locker 3, vielleicht sogar 4 Stunden miteinander verbracht haben, schweigen wir das erste Mal länger. Und es ist gar nicht mal so unangenehm. Ich höre, wie Nike schwer atmet und immer wieder seufzt. So. Hm. Wobei, ich kann es jetzt gar nicht richtig nachmachen, denn bei ihr klingt das damals irgendwie niedlich, so als wäre sie gerade mega aufgeregt und würde versuchen, ihre Schüchternheit zu zähmen, um mich zu küssen. Denke ich jedenfalls in dem Moment und sage mir dann wieder, fuck it, okay, ich mach's. Also beuge ich mich über sie und küsse sie mit klopfendem Kolibri-Herzen. Denn ungewollt habe ich mich von ihrer Aufregung vor dem ersten Kuss anstecken lassen. Wieder seufzt sie, dieses Mal aber ist es ein zufriedenes Seufzen. Schön. Rumknutschen fürs angeschlagene Ego, gegen die Traurigkeit und das gebrochene Herz. Toll, super, was soll schon schief gehen? Zum ersten und glücklicherweise einzigen Mal in meinem Leben bin ich an diesem schönen Abend voller netter Gespräche, lustiger Geschichten und schmackhafter Gin Tonics an eine Frau geraten, mit der ich nicht kusskompatibel bin, aber mal so gar nicht. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Stile. Ich bin eher so der Typ leidenschaftlich und mit vollem Einsatz, weil ich ja auch eine eher kurze Zunge habe. In Klammern, hier bitte zotigen Spruch über die Größe bestimmter Körperteile und Rückschlüsse auf bestimmte Fähigkeiten einfügen. Und sie ist eher der Typ sanft und luftig, mit möglichst wenig Lippenkontakt. Wirklich wahr. Ich meine, habe ich schon erwähnt, dass ich eine kurze Zunge habe? Das Rumknutschen ist also ein wahrer Ausdauertest. Wie lange kann ich meine Zunge unter absoluter Anspannung halten, damit sich unsere Spitzen berühren können? Ach, wisst ihr was? Ich habe schon so vielen Freunden und Freundinnen versucht, die ganze Nummer zu erklären und immer sind alle verwirrt. Und erst wenn ich es dann pantomimisch vorführe, dann fällt so langsam der Groschen, aber die Verwirrung bleibt. Deshalb hoffe ich, dass ihr euch trotz fehlender visueller Stimulation ungefähr vorstellen könnt, was ich gerade zu erklären versuche. Es ist auf jeden Fall weird damals. Und manchmal kriege ich Nike dann doch kurz dazu, unsere Lippen aufeinander zu pressen und so richtig tief, beziehungsweise in meinem Fall ja nicht ganz so tief, in den Mund des anderen einzutauchen. Aber es ist immer ein bisschen ein Kampf. Und irgendwann dämmert mir, die findet das irgendwie geil. Okay, ich find's anstrengend. Naja, der Abend ist dann nach einer herausfordernden Knutsch-Session vorbei und ich bringe Nike zu ihrem Fahrrad. Normalerweise hätte ich nach der Nummer sowas denken müssen wie, wir sind nicht kusskompatibel, das ist ein Zeichen von Gott. Ich sollte mich lieber mit meinem gebrochenen Herzen beschäftigen und Trauerbewältigung betreiben und so. Aber nein, stattdessen sage ich mir, knutschen war anstrengend, aber das ändert sich bestimmt noch. Spoiler, nö. Und da es Nike ein bisschen fröstelt, lege ich ihr meine Jacke über die Schultern. Mit der fährt sie dann nach Hause und auf diesem Weg erhalte ich ihre Adresse, denn am nächsten Nachmittag stehe ich vor ihrer Wohnungstür und sie öffnet mir in Unterwäsche. Das zweite und bisher letzte Mal in meinem Leben, dass mir so etwas passiert ist. Wow, das ist ja schnell eskaliert, denke ich. Aber ich soll in diesem Moment keine falschen Rückschlüsse auf eventuelle nudistische Neigung ziehen, denn wie sie mir nach einem flüchtigen, nahezu lippenlosen Begrüßungszungenkuss erklärt, ist sie gerade dabei, sich umzuziehen und fertig zu machen für eine Verabredung mit einer Freundin aus dem Studium. Und wenn dann auch noch ihre beiden WG-Mitbewohner da gewesen wären, hätte sie mir bestimmt nicht nur im Höschen die Tür geöffnet. Okay, ich wollte auch eigentlich nur meine Jacke abholen, sage ich und schiebe ein gespielt beleidigtes Danke und auf Wiedersehen hinterher. Sie lacht und zerrt mich in ihr Zimmer, wirft mich auf den Klamottenberg auf ihrem Bett und springt mir auf die Brust. Sie knutscht mich überall im Gesicht ab und erzählt mir gleichzeitig, wie schön sie den gestrigen Abend fand. Ich wiederum denke mir, wenn sie schon fast nackt ist. Also machen wir ein bisschen rum und so. Und gerade als sie vor mir kniet und sich ihre Lippen zum ersten Mal um mein, ihr wisst schon was, schließen, klingelt ihr selbstgestellter Timer. Wegen der Verabredung. Und sie springt auf. Sie verspricht mir eine Fortsetzung. Ich spiele noch einmal den Beleidigten und dann gehe ich. Fuck, denke ich, als ich wieder auf der Straße stehe. Katharina hat vor 19 Tagen mit mir Schluss gemacht und mein kleiner, großer Freund da unten hat schon wieder ein bisschen Action gesehen. Interessant. Aber dann bekomme ich Bauchschmerzen, wie schon gestern Abend, als ich nach dem Date allein im Bett lag. Ich fühle mich komischerweise, als würde ich fremdgehen. Vollkommen irre, oder? Am nächsten Tag, Samstag, hat Nike keine Zeit für ein Treffen, aber wir schreiben uns ein paar neckische SMSen. Das gleiche wiederholt sich dann am Sonntag, aber das ist auch okay, denn ich bin nachmittags mit Susanne, Henning, Jan, Alisa, May und Kevin zum Fußballschauen verabredet. Public Viewing. Irgendwo in der Innenstadt, glaube ich. Es ist das Spiel Deutschland gegen England, Achtelfinale. Am Ende geht es 4-1 aus und wir geraten alle aus dem Häuschen. Wir trinken auch entsprechend viel Bier und weil ich ja immer noch eher leidlich esse, werde ich relativ schnell angetrunken. Henning dagegen hat so richtig Durst. Nach dem Deutschlandspiel fahren alle bis auf Susanne und Henning nach Hause. Wir drei wollen uns beim Public Viewing ursprünglich noch das Abendspiel anschauen, Argentinien gegen Mexiko. Aber irgendwie ist Henning dann doch zu dicht, sodass wir beschließen, in die gemeinsame Wohnung von Susanne und Henning zu fahren, um dort das Spiel zu schauen. Und damit Henning heil nach Hause kommt, muss ich ihn stützen. Ich schleppe und lotse ihn also durch die Fußgängerströme immer Susanne hinterher. Dann kommen wir in den Hauptbahnhof. Im Untergeschoss fährt die Tram Richtung zu Hause. Zwischen uns und der Tram steht nur noch eine Rolltreppe. Der Endgegner, wenn man einen betrunkenen Typen am Hals hat, der nicht mehr ordentlich stehen kann. Und so kommt es dann auch. Die Rolltreppe fordert ihren blutigen Tribut. Kaum haben wir uns auf diese fahrende Todesfalle gestellt, verliert Henning das Gleichgewicht. Anstatt sich am sogenannten Handlauf festzuhalten, fällt er nach hinten und reißt mich beim Nachhintenfallen einfach mal mit. Ich wiederum rolle rückwärts die Treppenstufen herunter, geriffelte, scharfkantige Rolltreppenstufen wohlgemerkt, und lande auf Henning, der am Fuße der Rolltreppe auf dem Beton liegen bleibt. Sofort helfen uns die umstehenden Menschen auf, wobei sich Henning und ich erstmal wieder hinsetzen müssen. Einmal durchatmen bitte, denke ich. Denn das tut doch alles ziemlich weh gerade, trotz Betrunkensein. Ich spüre schon die blauen Flecken am Rücken, mein rechtes Knie ist aufgeschürft und meine Handgelenke fühlen sich geprellt an. Henning hat nicht eine einzige Schramme. Ich dagegen sehe aus, als hätte mir Mike Tyson in die Fresse geboxt. Siehe das Coverbild zu dieser Folge. Ich war nämlich beim Rückwärtsrollen mit der Stelle zwischen Nase und Stirn, medizinisch auch ganz unspektakulär Nasion genannt, auf die Rolltreppenstufenkante geknallt. Ein langer Blutfaden rinnt mir übers Gesicht. Das hatte ich also von meiner Hilfsbereitschaft. Eine große Scheiße. Susanne gibt mir ein Taschentuch und entschuldigt sich mehrfach für ihren betrunkenen Freund. Henning entschuldigt sich auch nuschelnd. Und die Blutung lässt sich einfach nicht stoppen. Also verabschiede ich mich von beiden und fahre ins Wohnheim. Dort mache ich dann natürlich das Dümmste, was man in so einer Situation machen kann. Ich latsche nicht die 10 Minuten zum nächsten Krankenhaus, 10 Minuten, sondern bastle mir einen Gesichtsverband aus Klopapier und Tesafilm. Weil ich betrunken, müde und sowieso der Ansicht bin, dass da jetzt an einem Sonntagabend eh nur betrunkene Idioten in der Notaufnahme abhängen und es wahrscheinlich ewig dauern würde, bis ich drankomme. Das will ich am nächsten Tag erledigen. Gesagt, getan. Mein Gesicht sieht natürlich am Montag immer noch verprügelt aus, weshalb ich nach einem Blick in den Spiegel auch wirklich den Elan aufbringe, ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe ja auch Zeit, weil heute keine Vorlesungen sind. Im Krankenhaus sagt man mir, dass die Nase zwar nur geprellt und nicht gebrochen sei, aber dass von meinem Cut im Nasion eine gut sichtbare Narbe zurückbleiben werde, wenn die Wunde ausgeheilt ist. Wäre ich gestern noch vorbeigekommen, hätte man mir den Cut kleben können und dann wäre ich wahrscheinlich von einer Narbe verschont geblieben. Aber ich finde das nicht schlimm. Narben sind ja irgendwie sexy. Außerdem trage ich damals eine Brille, die die Narbe verdecken wird. Easy peasy also. Heute sieht man sie eigentlich nur, wenn ich zu lange in der Sonne war. Nun ja. Auf jeden Fall war der Besuch im Krankenhaus übrigens mein zweiter in diesem Jahr. Denn im Februar war ich beim Haggisack-Spielen in den Gängen der Hochschule umgeknickt. Es sollte ein lustiger kleiner Pausenspaß sein und endete mit einem vierwöchigen Humpeln mit Krücken. Das aber nur am Rande. Zurück zu Hause schreibe ich Nike eine SMS, ob ich nachmittags vorbeikommen könne. Mir wäre da was passiert. Mehr schreibe ich nicht. Sie schreibt zurück, dass sie Zeit hat. Ich stehe also mit meiner geschwollenen, ramponierten Nase vor ihrer Haustür und als sie mir öffnet, dieses Mal angezogen, macht sie sofort ein mitfühlendes Gesicht, ohne zu lachen. Sie ist wirklich eine Heilige, denke ich. Sie zieht mich in ihr Zimmer an den WG-Mitwohnern vorbei und setzt mich sanft auf ihr Bett. Dort erzähle ich ihr, was passiert ist und sage auch so etwas wie: Jetzt willst du mich bestimmt nicht mehr küssen, so kacke wie ich aussehe. Keine Ahnung mehr, ob ich das damals im Spaß sage oder tatsächlich ernst meine. Auf jeden Fall aber nennt sie mich einen Spinner. Wir küssen uns, irgendwann entkleiden wir uns auch und haben dann Mitleidssex. So jedenfalls fühlt es sich in meinem Kopf an. Denn ich habe nicht nur ein lädiertes Gesicht, sondern anscheinend auch einen lädierten, ihr wisst schon was. Er ziert sich nämlich vor dem Kondom wie eine Katze vor dem Bade. Mal klappt es kurz, dann wieder nicht. Es ist ein, nun, Trauerspiel wäre zu krass, aber sagen wir mal so, an diesem Nachmittag ist niemand zum Höhepunkt gekommen. Ich entschuldige mich bei Nike, sie schüttelt den Kopf. Das ist doch Quatsch, ich hätte dich nicht verführen sollen, du bist schließlich verletzt. Woraufhin ich dann wieder sage, dass das nun wirklich Quatsch sei. Wir lachen die Scham weg. Sie will kuscheln und reden, aber ich will dann doch recht schnell nach Hause. Mir ist die ganze Sache unangenehm, also alles. Denn ich bekomme schon wieder Bauchschmerzen und fühle mich erneut wie ein Ehebrecher. Schließlich ist es erst 22 Tage her, dass Katharina mit mir Schluss gemacht hat. Am nächsten Tag bin ich zurück in der Hochschule und ernte wieder mitleidige, aber auch irritierte Blicke. Meine Nase ist immer noch angeschwollen und wird von einer breiten, schorfigen Narbe gekrönt. Schick! In der Mittagspause erzähle ich May von meinen Bauchschmerzen und dem verunglückten Sex. Sie sagt mir: Ich glaube, das ist ganz normal. Ich bin zwar kein Mann, aber die ersten Male mit neuen Freunden sind bei mir auch meistens nicht so toll. Das beruhigt mich ein bisschen. Dann sagt sie noch: Aber gib trotzdem auf dich Acht, Pat. Wenn du denkst, dass dir das nicht gut tut mit deiner Nike, dann brech die ganze Sache ab. Ich nicke. Die nächsten 2 Wochen daten Nike und ich uns weiter. Wir gehen spazieren und in den Biergarten oder ins Kino oder was essen und so. Davor und oder danach landen wir auch jedes Mal in der Kiste. Und es ist immer ein regelrechter Kampf gegen die Impotenz. So unangenehm. Vor allem, weil Nike nicht nur richtig enthusiastisch und ausdauernd ist, sondern auch irrerweise die besten Blowjobs gibt, die ich jemals erlebt habe. Und tatsächlich gilt diese Aussage bis heute. Und was biete ich ihr damals im Gegenzug an? Meinen Charme, meine Finger, meine Zunge und meine zickige Nudel. Wow. Okay. May und Susanne behaupten in dieser Zeit trotz allem wiederholt, dass Nike mich total anschmachtet, wenn sie uns zufällig auf den Gängen in der Hochschule antreffen. Neben dem Sex, der nicht so richtig klappen will, den Küssen, die immer noch anstrengend sind, den periodisch auftretenden Bauchschmerzen und der drohenden Magersucht fällt mir noch eine Sache auf, die mir eigentlich sagen sollte, dass diese Rebound-Girl-Sache mit Nike nichts für mich ist. Es ist langweilig, mit ihr zu reden. Beziehungsweise das, was sie bewegt, ihre Themen, ihre Gedanken interessieren mich wenig bis gar nicht. Während sie mir immer aufmerksam zuhört, ja geradezu an meinen Lippen hängt, egal worüber ich spreche. Das fühlt sich nicht gut an. Heute glaube ich, dass ich damals gar nicht aufnahmefähig war. Es lag also nicht an Nike, dass ich das Gefühl hatte, mich zu langweilen, wenn wir angezogen waren. Ich war in Gedanken die meiste Zeit bei Katharina und verglich Nike permanent mit ihr. Und diesen Vergleich konnte sie auf gar keinen Fall gewinnen. Das ließ sich gar nicht erst zu. Und zum Jubiläum des einmonatigen Verlassenwerdens komme ich dann auch noch auf die glorreiche Idee, dass es doch mal an der Zeit wäre, dass Nike bei mir übernachtet. Wir hatten uns bisher ja nur stundenweise gesehen. Ich frage mich, was soll schon schief gehen bei einem gemütlichen Filmabend mit Pizza, Wein, nebeneinander einschlafen und wieder aufwachen? Ich meine, es ist ja nur der Monatstag meines persönlichen Waterloos. Fucking hell, Patrick. Nike freut sich, als ich ihr das alles vorschlage. Ich kümmere mich um Essen, Film und Bett und sie kommt einfach nachmittags in einem ihrer süßen Sommerkleider vorbei. Gesagt, getan. Schon als wir uns zur Begrüßung beküsskämpfen, geht mein Magen in die Knie. Er sagt mir, dass sie nicht hier sein sollte und dass ich ein Vollidiot bin. Ich ignoriere das, denn sie spielt an meinem Reißverschluss herum. Aber als es dann schon wieder nicht so recht klappen will, ziehe ich mir genervt das Kondom vom Schniedel und schlage vor, dass wir stattdessen spazieren gehen. Draußen scheint die Sonne und ein bisschen frische Luft würde wahrscheinlich auch gegen meine Bauchschmerzen helfen, von denen ich Nike natürlich nichts erzähle. Okay, sie nickt und stellt mir dann zum ersten Mal die Frage, die man mit Doppel-N in so einem Moment auf gar keinen Fall hören will. Sag mal, liegt es an mir? Nein, antworte ich und versuche, meine Stimme klar und energisch klingen zu lassen. Wir ziehen uns wieder an und an der geöffneten Tür umarmt sie mich von hinten und drückt mir einen sanften Kuss auf die Wange. Einen "Es wird schon wieder alles gut" Kuss. Dann haucht sie mir ins Ohr. Du, mach dir keine Gedanken. Wir haben noch so viel Zeit, alle Zeit der Welt. Du kannst heute Abend alles mit mir machen. Hey, vielleicht bin ich einfach nur ein wandelndes Männerklischee auf zwei Beinen. Aber was soll ich sagen? Sie trifft in diesem Moment genau den richtigen Ton und wählt die richtigen Worte. Selbst mein Freund da unten ist auf einmal Feuer und Flamme. Also knalle ich die Tür wieder zu, drücke sie gegen die Wand, lüpfe ihr Sommerkleid und schiebe ihren Tanga beiseite. Es ist eine animalische Nummer, an der wir beide das halbe Studentenwohnheim teilhaben lassen, so laut sind wir. Wir benutzen dieses Mal auch kein Kondom, keine Zeit dafür, aber sie protestiert auch nicht. Als wir fertig sind, fallen wir aufs Bett, heftig japsend wie Läufer nach einem Marathon. Sie löffelt mich und streichelt mir durch die Haare. Sie seufzt zufrieden, so wie nach dem ersten Kuss in der Strandbar. Mir dagegen geht es mit jeder Sekunde schlechter. Mein Herz hämmert wie verrückt und meine Bauchschmerzen sind mit einer ungeahnten Vehemenz zurückgekehrt. Fuck. Ich sammle all meinen Mut zusammen und sage ihr, dass mir irgendwie schlecht sei. Ich befürchte, wir müssen das mit der Übernachtung verschieben. Tut mir leid. Sie ist im ersten Moment überrascht und reagiert im zweiten verständnisvoll. Ja, sagt sie. Oh Gott, du siehst auch ganz blass aus. Mir geht's auch nicht gut, sage ich noch einmal und schauspielere, als wäre ich kurz vor dem Abnippeln. Ich wünsche mir nämlich nichts sehnlicher, als jetzt alleine zu sein. Sie fragt, soll ich wirklich schon gehen? Ich bin nämlich eine gute Krankenschwester. Ich kann mich um dich kümmern. Nein, das wäre mir zu peinlich, wenn ich mich übergeben müsste und du siehst das dann alles und riechst das vor allem. Nee, das wäre mir mega peinlich. Musst du dich denn übergeben? Vielleicht, sage ich schwach. Das hilft dann irgendwie. Wie gesagt, sie ist enttäuscht, aber reagiert verständnisvoll. Sie geht und nimmt meine Bauchschmerzen mit. Allein auf meinem Bett kommen mir die Tränen. Ich fühle mich schäbig. Und ich finde vor allem mein ganzes Verhalten schäbig. Auch weil ich mich gerade so notgeil auf Nike gestürzt habe. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich rufe May an und erzähle ihr alles. May, ich fühle mich wie ein Betrüger und ein Lügner, weil ich die ganze Zeit nur an Katharina denke. Ich glaube, ich sollte das Ganze beenden. Das glaube ich auch, sagt sie. Ich glaube, ich muss das jetzt sofort machen, sonst rede ich mir später nur wieder ein, dass es mit ihr bestimmt noch ganz toll wird, wenn ich der Sache mehr Zeit gebe. Dann beende es auch sofort. Okay. Okay. Und Pat? Ja? Wenn du reden magst, kannst du mich immer gerne anrufen. Danke, May. Okay, Pat. Ich weiß heute natürlich nicht mehr, ob das Telefonat wirklich so stattgefunden hat. Aber wenn, dann habe ich den Ton unserer Telefonate schon recht gut getroffen, finde ich. Aber gut, weiter im Text. Ich nehme also meinen schäbigen Rest an Mut zusammen und klingle auf Nikes Handy durch. Sie geht nicht ran. Ich probiere es noch einmal. Wieder erreiche ich sie nicht. Weil ich die ganze Sache unbedingt sofort erledigt wissen will, weil es mir auch schwer auf der Seele lastet, verhalte ich mich noch schäbiger als ohnehin schon und schreibe ihr eine SMS. Ja, eine SMS. Der Wortlaut ist ungefähr so. Hey, du, es tut mir leid, aber ich glaube, wir sollten uns nicht mehr sehen. Was du noch nicht weißt, ich bin erst vor kurzem aus einer langen Beziehung rausgekommen und ich habe das Gefühl, ich habe das alles noch nicht richtig verarbeitet. Deshalb wahrscheinlich auch die Bauchschmerzen und so. Es geht mir wohl alles zu schnell. Ich hoffe, du verstehst das. Liebe Grüße. Richtig stark, oder? Schluss machen per SMS. Wie ein echter Gentleman. Es gibt nichts, was ich jetzt sagen könnte, um mein Verhalten zu entschuldigen. Ich habe so eine SMS zwar nur einmal in meinem Leben geschrieben, aber ich finde, einmal ist schon einmal zu viel. Dummerweise ist die Geschichte an dieser Stelle noch nicht beendet, denn 10 Minuten später klingelt mein Handy. Auf dem Display sehe ich Nikes Nummer. Fuck. Ich hebe nach dem 5. Klingeln ab. Ein bisschen Anstand will ich dann doch noch zeigen. Nike klingt aufgebracht. Machst du gerade ernsthaft per SMS Schluss mit mir? Ich antworte kleinlaut. Sorry, du bist nicht rangegangen und ich wollte dich nicht hinhalten und... Fick dich! Unterbricht sie mich. Du hättest mir das schon längst einfach mal mit deiner Freundin erzählen können. Ich hätte dir Zeit gegeben, wenn du ehrlich gewesen wärst. Es tut mir leid. Wie lange wart ihr zusammen? 4,5 Jahre. Und seit wann ist es vorbei? Scheiße, ich will ihr nicht antworten, aber ich muss, wegen dem bisschen Anstand. 2 Monate? 2 Monate! Und seit einem Monat sehen wir uns. Wow! Ja, wie gesagt, sorry, ich glaube, ich habe das Ganze ein bisschen überstürzt. Das glaube ich auch. Ich kann förmlich hören, wie sie am anderen Ende den Kopf schüttelt. Ich schweige. Ich habe ja alles gesagt oder geschrieben. Okay, dann ist es halt vorbei. Noch einmal, es tut mir leid, murmle ich. Ja, jetzt klingt sie eher traurig als aufgebracht. Wieder schweigen wir. dann fällt mir noch etwas ein, das ich unbedingt loswerden will. Du, Nike, kann ich dich noch was fragen? Was? Sag mal, nimmst du eigentlich die Pille? Kurzer Einschub, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Ich war ein bisschen nachlässig gewesen bei der guten alten Rausziehmethode. Deshalb ist auch jedes Wort verdient, das mir Nike damals als Antwort an den Kopf warf. Du bist so ein Arschloch, echt. Natürlich nehme ich die Pille. Was denkst du denn von mir? Als ob ich jetzt von dir schwanger werden will. Fick dich wirklich. Meine Freundinnen haben mich noch gewarnt. Ich lass mich immer zu schnell auf die Typen ein. Ich dachte aber, du wärst anders. Lösch meine Nummer. Ich will nie wieder von dir hören. Wenn wir uns nach den Sommerferien in der Hochschule begegnet sind, haben wir uns ignoriert. Beziehungsweise sie hat immer in eine andere Richtung geschaut und ich auf den Boden. Aber das ist insgesamt eher selten passiert. Erst nach dieser misslungenen Rebound-Sache mit Nike konnte ich mich so ganz und gar in den Trauerprozess um Katharina hineinbegeben. Ich schrieb in der Zeit ein paar richtig gute Lieder, eines davon hören wir am Ende der Sendung, und habe mich ansonsten mit voller Kraft ins Studium geworfen, um mich abzulenken. Aber es dauerte lange, bis ich mal einen Tag erlebte, an dem ich nicht auch nur ganz kurz an Katharina dachte. Das war dann in der Endphase meiner Beziehung zu Julie. Apropos gute Lieder. Zum Jupiter Jones Konzert am 18. März bin ich dann natürlich allein ins Scheheins gegangen. Bei diesen Textzeilen hier habe ich stumm in mein Bierglas geweint.
Du hast jetzt ein besseres Leben und ich hab drüber nachgedacht und dann die halbe Nacht geheult und hin und wieder mal gelacht. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden, denn das hat mich hierher gebracht. Hab viel zu oft zu viel versäumt. Und zu oft alles falsch gemacht.
Zwei letzte Dinge möchte ich zu dieser großen Geschichte aus 2010 noch ergänzen. Ein paar Wochen nach der letzten Umarmung mit Katharina an der Tramhaltestelle schrieb sie mir einen Brief. In dem hat sie mir mitgeteilt, dass es ihr auch gerade nicht so gut gehe, aber dass sie hinter ihrer Entscheidung stünde. Es gebe keinen Weg zurück mehr, leider. Aber sie hoffe, dass wir irgendwann Freunde sein könnten. Mehr weiß ich leider nicht mehr, denn ich besitze den Brief auch nicht mehr. Ich habe den später bei irgendeiner dummen Aktion verbrannt. Ja, das war dumm. Ich ärgere mich. Im Frühsommer 2013 aber habe ich Katharina noch einmal getroffen, quasi zur großen Aussprache. Julie hat damals schon bei mir gewohnt, ich habe ihr aber nicht gesagt, dass ich mich mit meiner Ex-Freundin treffen werde, weil ich auch keine Lust hatte, mich zu erklären. Denn ich habe eigentlich nie über Katharina mit Julie geredet. Warum auch, dachte ich damals. Das Treffen kam durch eine vorsichtige Annäherung auf Facebook zustande. Und ich glaube, ich war auch derjenige, der sich das Treffen gewünscht hatte. Weil ich hoffte, auf diese Weise endlich mal mit dieser für mich tragischen Liebesgeschichte abschließen zu können. Wir haben uns dann unter der Woche bei Sonnenuntergang im Wrangelkiez vor dem Lido getroffen und sind runter zur Spree, um sie auf und ab zu spazieren und zu reden. Es war ein schwerer Abend, nicht nur, weil sie immer noch fantastisch aussah und ich ihre Stimme immer noch so liebte und mir ihr Lächeln einen Stich versetzte. Nein, es war ein schwerer Abend, weil sie sofort losweinte, als wir uns zur Begrüßung umarmten. Genau wie ich. Denn sie fühlte sich so gut an in meinen Armen, an meiner Brust. Naja. Wir sind dann also spazieren gegangen und ich habe sie ausgefragt, warum sie damals mit mir Schluss gemacht hatte, was ich falsch gemacht hätte, etc. pp., was man halt so fragt. Und sie antwortete so etwas wie: Mach dir keine Vorwürfe, es lag nicht an dir allein, es lag an uns beiden. Wir haben uns nach meinem Umzug nach Berlin in unterschiedliche Richtungen entwickelt und irgendwann habe ich mich nicht mehr gefreut, wenn wir uns gegenseitig besucht haben. Es war alles so anstrengend, weil da auch so eine Distanz zwischen uns gewachsen war. Naja, wenn du nicht aus Hamburg weggezogen wärst, wäre das vielleicht nicht passiert, sagte ich. Ich habe mich damals schon so eingeengt gefühlt in Hamburg. Ich wusste, du willst mich irgendwann heiraten und mit mir Kinder machen. Und natürlich fand ich diese Vorstellung auch mal schön. Aber je länger wir zusammen waren, desto mehr haben mir deine Erwartungen regelrecht die Kehle zugeschnürt. Ich habe da gemerkt, nein, das ist nicht die Zukunft, die ich mir vorstelle. Ich will die Welt erkunden. Es gibt noch so viel zu sehen und zu entdecken. Diesem Argument konnte ich damals schwer widersprechen. Ich verstand sie. Auch wenn es, wie gesagt, hart war, das zu hören, denn in den ersten 2, 2,5 Jahren hatte es sich ja so perfekt synchron zwischen uns angefühlt. Gegen Ende des Spaziergangs sagte sie noch: Irgendwann würde ich gern mal einen Schnaps mit dir trinken gehen, so als Freunde und ganz unbeschwert übers Leben philosophieren. Ich fragte: Einen Schnaps? Sie lächelte: Nur da so viele du magst. Das war dann auch wirklich das letzte Mal, dass ich Katharina gesehen habe. 11 Jahre ist das jetzt her. Und nach dem Gespräch mit ihr bin ich noch einmal eine große Runde allein spazieren gegangen und habe allerletzte Tränen vergossen. Und als ich nach Hause kam, lag Julie schon schlafend im Bett. Zum Glück. Okay, das ist jetzt doch mehr ausgeartet, als ich zu Beginn meiner Recherche dachte. Wobei sich dann natürlich mehrere Geschichten ineinander verwoben hatten. Das Ende mit Katharina, meine Narbe an der Nase, die kurze Liaison mit Nike. Nun ja, schauen wir jetzt noch kurz auf mein Studium. Vieles, was 2010 passiert ist, hatte ich ja schon in der 2011er Doppelfolge verarbeitet, als ich das Interview mit meinem früheren Hochschulprofessor Wilfried Köpke geführt hatte. Ein paar Mini-Anekdoten sind aber noch offen. Im August ging ich mit meinem Bruder zu einer Live-Show der 3 Fragezeichen. Die sind damals auf der Waldbühne in Berlin aufgetreten. Mein Bruder hatte mir die Karte zum Geburtstag geschenkt. Die Show war super, die Geschichte lustig und die 3 Fragezeichen in Hochform. Als Erzähler für die Zwischensequenzen hatten sie den großartigen Schauspieler und Sprecher Helmut Kraus engagiert. Helmut ist den meisten Menschen als Nachbar Paschulke aus der Kinderserie Löwenzahn bekannt. Seine Stimme ist bombastisch, so eine richtige Märchenonkelstimme, die einen wie ein warmer Daunenmantel an einem verschneiten Wintertag umhüllte. Schon während der Show formte sich damals ein Gedanke in meinem Kopf. Wie toll wäre es, wenn ich Helmut Kraus als Erzähler für meinen Abschlussfilm gewinnen könnte. Ich war zu der Zeit ja dabei, gemeinsam mit meiner Mitstudentin Bella einen langen Dokumentarfilm über die Liebe zu produzieren. 8-mal Liebe hieß der Film. Ihr erinnert euch, oder? Auf jeden Fall schrieb ich Helmut kurz darauf eine E-Mail und erklärte das Projekt. Den Text, den er einlesen sollte, schickte ich als Anhang mit und schrieb auch, dass Bella und ich ihm zwar keine Gage zahlen könnten, aber dass wir uns sicherlich erkenntlich zeigen würden. Ein paar Stunden, nachdem ich die E-Mail abgeschickt hatte, klingelte plötzlich mein Handy. Eine unbekannte Nummer. Hallo, hier ist Helmut Kraus. Spreche ich mit Patrick? Wow. Ich bekam sofort eine Gänsehaut und stotterte ein bisschen aufgeregt herum. Helmut war super nett am Telefon und meinte, klar unterstütze ich euch. Schönes Projekt. Ich kann den Text entweder bei mir zu Hause aufnehmen oder, falls du ein Tonstudio in Berlin hast, kann ich dir Bescheid geben, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Dann machen wir es dort. Ich hatte tatsächlich über meinen alten Schulfreund Micha Zugriff auf ein Tonstudio in Berlin. Und nach ein paar weiteren E-Mails waren wir ein paar Wochen später zur Aufnahme verabredet. Bella hatte damals leider keine Zeit. Micha und ich aber waren fasziniert von Helmuts Professionalität. Er hatte den ausgedruckten Text dabei, setzte sich auf den Stuhl in die Sprecherkabine und las die Seiten in einem Rutsch runter. Er traf schon im ersten Versuch den Ton, der mir vorschwebte. Micha und ich grinsten uns permanent an während der Aufnahme. Gänsehaut. Ohne Scheiß. Selbst banalste Sätze klingen irgendwie profunde und episch und weise, wenn Helmut sie vorliest. Nach nicht einmal 10 Minuten war alles im Kasten und wir tranken noch einen Kaffee, während Helmut alte Räuberpistolen aus der Sprecherwelt erzählte. Er erklärte mir bei dieser Gelegenheit auch, dass er immer wieder mal Studierendenprojekte unterstütze, denn manchmal ergab sich aus diesem Kontakt eine spätere Schauspielrolle, wenn aus den Studierenden große Filmschaffende geworden waren. Ich versprach ihm, dass das in unserem Fall auch bestimmt passieren wird. Leider aber konnte ich mein Versprechen niemals einlösen, bis er am 26. August 2019 in Goslar verstarb. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle mal kurz anhören, was Helmut damals für 8-mal Liebe eingesprochen hat, oder?
L-I-E-B-E. 5 Buchstaben, ein Wort. Was ist eigentlich die Liebe? Wissen Sie, wo die Liebe herkommt und warum sie so oft dahin geht? Und was macht sie eigentlich in der Zwischenzeit? Sie können die Antwort suchen in Ratgeberzeitschriften, in Statistiken oder in populärwissenschaftlichen Erklärungen, aber Sie werden die Antwort dort nicht finden. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was Liebe ist, müssen Sie es selbst sehen, selbst hören, riechen, schmecken und ertasten. Sie müssen ihre Kraft spüren. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was Liebe ist, müssen Sie sie leben.
Ach ja. 2010 war ja generell ein hochproduktives Videojahr in meinem Leben. Fürs Studium haben wir ständig konzipiert, gefilmt und geschnitten. Eine Late-Night-Talkshow zum Beispiel, für die wir lustige Einspieler gedreht haben. Etwa wie die beiden Moderatoren der Show ein Domina-Studio besuchen. Vielleicht sollte ich dieses Video in den Shownotes verlinken. Ich habe nämlich damals eine der beiden Kameras geführt und habe den Bums dann auch später geschnitten. Und es hat einen Heidenspaß gemacht. Für Hannover 96, den Fußballverein, damals noch in der Bundesliga, haben wir ein paar kurze Imagefilme gedreht. Die könnte ich eigentlich auch in den Shownotes verlinken. Das war auch so ein Hochschulprojekt, das im Rahmen eines ansonsten ziemlich langweiligen PR-Seminars stattfand. Oh, und dann haben Kevin, mein Mitstudent, und ich auch noch ein lustiges Rap-Video gedreht und einen unserer Dozenten dazu bequatscht, dass wir uns das als Gruppenleistung für irgendein Seminar, auf dessen Name ich jetzt gerade nicht mehr komme, anrechnen lassen können. Am Ende haben alle aus unserem Kurs mitgeholfen, ob vor oder hinter der Kamera, und es gab dann eine kollektive 1. Das Video hieß Deine Mutter und es war ein selbstgeschriebenes Lied. Ich war für den Refrain zuständig, Kevin hat die Strophen gerappt. Die Idee zu der Nummer war während einem betrunkenen Jungsabend mit Jan, Nikolas, Kevin und mir geboren worden. Und wenn ich mich recht entsinne, hatte sich Kevin als einziger am nächsten Morgen an unsere Freestyle-Rap-Versuche erinnert und fühlte sich inspiriert, einen richtigen Text zu schreiben und das Lied auch wirklich zu produzieren. Und sagen wir mal so, es war ein Spaßprojekt. Kein Hit, aber ganz okay. Auch wenn uns die Community im Rap.de-Forum in der Luft zerrissen hat. Hören wir mal kurz rein.
mir so nah und das wirklich jeden Tag. Ich halte sie nachts im Arm, es ist deine Mutter. Sie zieht mich morgens an und sie hilft mir, wo sie kann. Sie geht mir nun zur Hand, es ist deine Mutter.
Sie weckt mich am Morgen, denn der Kaffee ist gemacht. Oh. Sie kommt aus der Dusche, sie ist nass und sie ist nackt. Oh. Lass die Katze aus dem Sack, es ist deine Mom. Du brauchst mir nicht glauben, doch der Scheiß ist warm. Mir wird heiß und warm, sie ist scharf, sie ist hot. Sie ist alles, was ich will, doch nun warte mal, stopp. Sie hat gerade gekocht und es riecht hier so gut. Ja, ich liebe sie nun, sie kommt niemals zur Ruhe, denn sie putzt und sie wäscht, sie macht alles nun sauber, doch sie ist schmutzig im Bett, sie ist lustig und nett, nur bevor ich's vergesse, wir hatten gerade eben und heute Morgen schon Sex.
Sie ist mir so nah und das wirklich jeden Tag, ich halte sie nachts im Arm, es ist deine Mutter. Sie schmiert mir mein Brot und sagt, ich muss gleich los, bei ihr fühle ich mich groß, es ist deine Mutter.
Ich komme mit nach Hause und sie wartet.
Ja, das Video ist höchstwahrscheinlich vielleicht auch in den Shownotes verlinkt. Muss mal schauen, ob ich es finde. Aber auch abseits der Hochschule war ich busy, busy, dank Bella. Sie hat uns beiden Freelance-Jobs über ihr damals schon weit verzweigtes Netzwerk in der Musik- und Lifestyle-Brand-Branche besorgt, so dass wir zum Beispiel für kleines Geld Online-Werbefilme für Audi geschnitten haben oder für kleines Geld ein paar Videos mit Willy Bogner über dessen neue Winterkollektion gedreht haben. Und für Universal haben wir für kleines Geld auch ein paar Facebook-Videos mit dem Sänger Mike Posner geshootet. Posy Schmosy war damals nämlich das eventuelle Next Big Thing aus America, aber so richtig gezündet haben seine Songs in den Charts nie. Ich weiß auch gar nicht, ob der heutzutage noch neue Sachen rausbringt. Naja, auf jeden Fall war das damals eine hektische, stressige, aber mega aufregende Zeit, dank Bella. Und sie ist ja im Gegensatz zu mir bei der ganzen Filmnummer dran geblieben und ist heute eine bekannte Regisseurin, die für die großen Streaming-Plattformen produziert. Vielleicht zum Abschluss noch eine weirde kleine Anekdote aus dem Studium. Erinnert sich noch jemand an Samuel Koch? Obwohl, das ist falsch formuliert. Es klingt ja so, als wäre er tot. Ich lese mal vor, was auf Wikipedia steht. Der Öffentlichkeit wurde Koch durch die Fernsehshow Wetten, dass am 4. Dezember 2010 in Düsseldorf bekannt, als er sich beim Versuch, mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto zu springen, schwer verletzte. Seither ist er vom Hals abwärts querschnittgelähmt. Samuel Koch hat damals in Hannover Schauspiel studiert, als der Unfall passierte. Und in einer anderen Podcast-Folge hatte ich ja schon mal erwähnt, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Kurse im gleichen Gebäude hatten wie wir Fernsehmasterleute. Deshalb haben sich unsere Wege auch manchmal gekreuzt. Und weil Bella damals mit einem Schauspielstudenten zusammen war, haben sich unsere Wege auch ein bisschen öfter gekreuzt. Ich meine, Schauspieler und Schauspielerinnen, die sind ja alle ein bisschen speziell und schräg. Samuel kannte ich nur vom Sehen, aber wenn ich ihm auf den Gängen der Hochschule begegnet bin, hat er immer eine Fresse gezogen, als hätte ich mich in den verbotenen Backstage-Bereich seines höchst eigenen Theaters geschlichen. Irrerweise bin ich ihm 2 Tage vor der Wetten, dass Show in der Hochschule begegnet und die ganze Begegnung war wirklich seltsam. Ich habe damals nämlich das Männerklo im Erdgeschoss aufgesucht und das Erdgeschoss war das Schauspielgeschoss. Ich, ein Nicht-Schauspieler, gehe nun also auf das frei zugängliche Männerklo im Erdgeschoss, das aber eigentlich nur die Schauspieler benutzen. Sorry, dass ich da jetzt so aushole, aber das ergibt gleich alles einen Sinn. Ich öffne also die Tür und sehe Samuel Koch am Pissoir stehen mit dem Rücken zur Tür. Ansonsten ist da niemand. Gerade als ich den Vorraum mit dem Waschbecken betrete, schüttelt er ab und dreht sich um. Als er mich sieht, zieht er gleich wieder eine Fresse. Er fixiert mich, starrt mich böse an und als wir aneinander vorbeigehen, er Richtung Waschbecken, ich Richtung Kabine, touchieren sich unsere Schultern. Ich hatte es nicht darauf angelegt, ich schwöre. Und ich erinnere mich noch, dass ich leicht irritiert sowas wie "Sorry" murmle und in der Kabine verschwinde. Dann ist erstmal kurz Stille. Als nächstes höre ich ein Klicken und das Licht geht aus. Es ist wirklich stockfinster auf dem Klo, weil es keine Fenster gibt. Dann öffnet sich die Tür zum Gang und ich höre Schritte, die sich entfernen. Wow, denke ich in diesem Moment. Halt nein, ich denke, was für ein Penner. Und das brülle ich ihm dann auch hinterher. Und das Geilste, er hatte sich nicht einmal die Hände gewaschen. Auch das brülle ich ihm hinterher, während ich den Lichtschalter im finsteren Vorraum suche. Mich hat diese Sache damals wahnsinnig aufgeregt. Echt, was bildete der sich ein? Ich war so aufgebracht, dass ich das dann auch gleich Bella erzählen musste, die vor dem Gebäude auf mich gewartet hatte. Die meinte dann damals sowas wie, ja, der ist halt komisch, niemand kann ihn leiden. Und ich schwöre, ich habe dann in meinem Übermut gesagt, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, breche ich ihm die Beine. Ja, ich meine, vollkommen albern natürlich. Als ob ich mich mit irgendjemandem prügeln würde und dann auch noch mit einem durchtrainierten Ex-Sportler, denn das war Samuel Koch damals. Meine Aussage war also eine leere Drohung. Aber als dann 2 Tage später der Unfall bei Wetten, dass passierte und ich das Ganze zufällig im Fernsehen sah, musste ich sofort an meine Worte denken. Eine weirde Geschichte, oder? Und ich schwöre, dass es hundertprozentig so und nicht anders passiert. Okidoki, das soll es aber erstmal mit den wilden Anekdoten aus dem Jahr 2010 gewesen sein. Es ist jetzt Zeit für die 3 obligatorischen Fragen am Ende jeder Das Jahr meines Lebens Folge. Zuerst Frage Nummer 1, was habe ich 2010 gelernt? Nun, man sagt ja, wenn man vom Pferd fällt, sollte man möglichst schnell wieder auf den Sattel steigen, damit die Angst vor dem nächsten Sturz nicht so groß wird oder so ähnlich. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut mit Sprichwörtern. Auf jeden Fall aber möchte ich an dieser Stelle sagen, dass das für Beziehungen nicht gilt. Also für mich. Das habe ich durch die Erlebnisse in diesem Jahr gelernt. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch gelernt, dass die größte aller Lieben meines Lebens sofort ordentlich hätte betrauert werden müssen. Dann hätte sich das nämlich nicht so viele Jahre lang noch hingezogen. Kommen wir daher zur 2. Frage. Was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Kurz und schmerzlos, mein gebrochenes Herz. Ebenso kurz und schmerzlos die 3. Frage. Wie würde ich das Jahr 2010 mit einem Wort beschreiben? Scheiße. Gut, nachdem das erledigt wäre, lose ich zum Abschluss das Jahr für die nächste Folge aus. Wie immer habe ich dafür eine alte Kaffeedose in der Hand, voller weniger werdender Zettel, auf denen die noch offenen Jahreszahlen notiert sind. Ich greife mit der rechten Hand in die Dose, mische ein bisschen durch und ziehe folgenden Zettel. Oh, das ist ja mal wieder interessant. Denn beim nächsten Mal geht es um das Jahr 2021. Fans der allerersten Stunde wundern sich vielleicht kurz, denn in den ersten Folgen, damals noch mit Chrissy, haben wir ja immer gesagt, wir nehmen alle Jahre zwischen 1989 und 2021 durch. Weil wir auch den ehrgeizigen Plan hatten, das ganze Projekt bis Ende 2022 durchzupeitschen. Das hat ja bekanntlich nicht geklappt und inzwischen ist Sommer 2024. Deshalb wird dieser Podcast einfach um 2 Jahre verlängert, beziehungsweise um eine Doppelfolge über die Jahre 2022 und 2023. Diese Doppelfolge wird dann auch die letzte Folge sein, das steht jetzt schon fest. Und so Gott will, wird diese letzte Folge auch bis Ende 2024 erscheinen. Fingers crossed. Deshalb war nun das Jahr 2021 nachträglich Teil der Verlosung und wurde, wie ihr gerade gehört habt, eben gezogen. Ich habe noch keine Ahnung, worüber ich beim nächsten Mal erzählen werde. Ich weiß nur, dass es keine amorösen Abenteuer gab. Glaube ich jedenfalls. Es könnte also eventuell eine kürzere Folge werden, die unter einer Stunde Laufzeit bleibt. Auch wenn mir so eine Prognose an dieser Stelle eh niemand mehr abkauft. Wir werden also sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch heute wieder fürs Dranbleiben, Durchhören und Mitfiebern und würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören, wenn dieser Jingle hier erklingt.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Nachtrag. Wie auch bei der letzten Folge über Julie, möchte ich diese Episode mit einem Abschiedslied ausklingen lassen. Dieses Mal für Katharina. Das Lied heißt Irgendwie blieb die Liebe auf der Strecke und ist der zweite Teil der Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann Liebestrilogie aus meinem Album Und heute sind wir erwachsen. Mein Solo-Musikprojekt heißt Die Erinnerungsmaschine und ist auf Spotify, Tidal, Apple Music und allen anderen Streaming-Plattformen der Wahl zu finden. Das Katharina-Lied verlinke ich ebenfalls in den Shownotes, denn es ist, by the way, mein Lieblingslied der Trilogie, obwohl ich natürlich alle meine Lieder gleich toll finde. Ist ja klar. Bis bald!
Schon okay, was du gemacht hast.